Ich glaube, für viele passen die Rahmenbedingungen einfach nicht. Und die Rahmenbedingungen sind auch oft und nicht nur das Finanzielle, sondern auch das Partnerschaftliche.
Couchgeflüster, dein Podcast für Liebe, Sex und Dating.
Und wir sind
Sina
und Leonie.
Weißt du, was ich richtig hasse?
Was denn?
Alles, was mit Gap schon zu tun hat.
Weil du hast den Gap, alle Gaps.
Ich hasse die Gaps, weil wir haben schon so oft für die Orgasm Gap und Pay Gap natürlich. Und jetzt gibt es natürlich auch den Fertility Gap. Ein Thema, was natürlich sehr stark momentan in den Medien vorkommt und du hast das ja auch schon mir gleich mal geschickt, ist ja das Thema Kinderlosigkeit bei Frauen.
Gewollte Kinderlosigkeit.
Gewollte Kinderlosigkeit, das muss man dazu sagen. Mhm. Gewollte Kinderlosigkeit, es geht auch nur um gewollte Kinderlosigkeit heute, warum Frauen keine Kinder mehr wollen. Ja. Wir sind dem Ganzen auf die Spur gegangen, geht man nicht. Ne?
Auf den Grund.
Wir gehen auf den Grund. Ja. Wir folgen der Spur.
Also ich weiß gar nicht, ob man dem Ganzen so auf den Grund gehen oder ob man einfach mal so einen kurzen Abriss liefern, was wir so irgendwie auch mitbekommen, warum Frauen keine Kinder mehr bekommen wollen.
Ja.
Weil wir kriegen ja auch wahnsinnig viele Kommentare, Nachrichten auf unserem Instagram-Account couchgeflüster.vienna für alle, die uns noch nicht folgen und nicht abonniert haben.
Mhm.
Und wir merken schon, dass gerade bei der jüngeren Generation das ein massives Thema ist, sie auch sehr selbstbewusst dahinzustellen und zu sagen, ich möchte keine Kinder.
Mhm.
Und das ist natürlich vollkommen legitim.
Natürlich.
Aber es gibt sehr interessante Entwicklungen, finde ich, in vielen Ländern, die irgendwie sehr politisch, also hat, finde ich, eine große politische Dimension bekommen mittlerweile. Ich meine, unsere Familienministerin, die sich hinstellt in viralen Videos und sagt, so schlimm ist es gar nicht mit dem Kinderkriegen. Kriegt einfach wieder mehr Kinder. Es ist super leiwand, wenn Frauen einfach wieder mehr Kinder haben. Und ich denke mal, ja, ich verstehe schon deinen Beweggrund.
Mhm.
Ich finde es einfach sehr problematisch, solche Videos als Politikerin zu teilen.
Ich finde solche Aussagen generell sehr problematisch.
Wer ist man, dass man irgendwie in das Privatleben von Menschen irgendwie so eingreifen möchte und die zum Kinderkriegen animieren möchte, ohne die Rahmenbedingungen vielleicht ein bisschen dahingehend zu beeinflussen, dass diese Menschen, die gebären können, wieder lieber Kinder kriegen?
Ja, es ist auch ein Thema, was ich glaube, was jetzt vor allem auch sehr stark kommt, weil auch wenn das die liebe Männerwelt nicht hören will, aber die Männer werden immer konservativer. Und es ist dann schon sehr verankert, das Recht auf das eigene Kind und auf Kinder. Und mit konservativen Ideen, Konstrukten geht halt auch immer dieses traditionelle Rollenbild der Mutter und Kinder einher. Und das wird halt jetzt auch sehr stark propagiert von einer gewissen Szene. Ich persönlich finde es sehr, wie du sagst, sehr wichtig, dass es halt die Umstände passen. Ich finde auch sowohl eine gewählte Kinderlosigkeit als auch ein gewähltes Ich möchte Kinder bekommen, also ich möchte Kinder haben, sollte man sich zumindest mit diesen Gedanken mal auseinandergesetzt haben, was halt einfach dafür und dagegen auch sprechen kann. Ich habe ja dann eine Folge mit der liebsten Pia aufgenommen, die kommt auch noch, wenn man zum Beispiel sich nicht sicher ist, ob man einen Kinderwunsch hat. Da gehen wir dem Thema auf den Grund, wie man das erforschen kann für sich selber. Ich habe da extremst viel für mich selber mitgenommen. Ich meine, ich bin zu der Zeit, wo wir diese Podcast-Folge aufnehmen, schwanger. Also der Drops ist gelutscht, würde ich sagen.
Ich liebe diesen Saga irgendwie so, ich weiß gar nicht warum, weil es irgendwie klingt so lustig.
Aber der Drops ist da gelutscht. Aber ich habe trotzdem für mich auch gesagt, dass ich auf jeden Fall mir das nochmal anschauen möchte, was sie da für Themen auch noch aufgibt, weil ich finde, es ist schon ein... Heutzutage, ich habe es im Mama-Geflüster, glaube ich, mal gesagt, ist Kinder bekommen wie früher die Pferde von damals. Früher hat man es gebraucht, jetzt ist es ein Luxusgut.
Es ist wirklich so. Und ich möchte jetzt mal kurz ein paar Zahlen liefern, die ich gefunden habe. Also EU-weit. Ich finde mich den Vergleich auch sehr interessant. Mhm. Es ist mittlerweile so, dass in 12 EU-Ländern Frauen bei der Geburt des ersten Kindes im Durchschnitt mit mindestens 30 Jahre alt waren. In Italien zum Beispiel 31,9 Jahre. Mhm. In Spanien 31,5 Jahre.
Mhm.
Und was ich auch interessant finde, dass in anderen Ländern wo das Frauenbild schon noch ein anderes ist wie in Mitteleuropa oder Westeuropa.
Wo ein traditionelleres Bild vorherrscht, meinst du?
Ja, Wobei, das kann man irgendwie auch wieder nicht so pauschalisieren, weil ich finde auch Italien hat teilweise auch ein sehr konservatives Frauenbild, aber da ermächtigen sie die Frauen schon bewusst ein bisschen selber. Aber Länder wie zum Beispiel Bulgarien oder Rumänien sind die Frauen deutlich jünger bei ihrem ersten Kind.
Mhm.
Bulgarien 26,9 Jahre, in Rumänien 27,2 Jahre, aber auch da verschiebt sie der Zeitpunkt des ersten Kindes immer weiter nach hinten. Mhm. Und was ich auch echt spannend finde, die Frauen werden wirklich immer älter. 2014 war es zum Beispiel in Deutschland noch so, dass die Frau 29,4 Jahre war bei der Geburt des ersten Kindes.
Mhm.
Und 10 Jahre später waren sie schon 29,9 Jahre. Also 2024 hat eine freie Frau im Durchschnitt 1,34 Kinder bekommen.
Ein ganzes und ein Hund. Das ist so wie bei mir.
Aber es sinkt global die Geburtenzahl so krass. Und es gibt wirklich Länder, die echte Probleme damit haben. Nämlich Japan zum
Beispiel. Ich wollte gerade sagen, Japan.
Und die Frauen, liest man auch immer wieder, und ich finde, es hat immer so was Skurriles, aber gleichzeitig finde ich es eigentlich gar nicht skurril lustig, sondern echt bezeichnend. Es ist in Japan ein bisschen so, dass die von den Frauen erwartet wird, die jetzt erwerbstätig sind, dass sie dann irgendwie, wenn sie verlobt sind, mit dem Arbeiten aufhören. Das hat auch diverse Gründe. Kinderbetreuung sehr teuer, sehr schwierig möglich. So ein bisschen, man ist dann einfach das Heimchen am Herd. Und deswegen sagen viele Frauen, gerade in den asiatischen Ländern fällt mir das immer wieder auf, die machen das so ein bisschen stillschweigend. Die suchen sie dann gar keinen Verlobten mehr. Die haben kleine Boyfriends so in die Richtung. Die wollen keine Verlobung, die wollen in Wahrheit gar kein offizielles, wir verheiraten, wir kriegen Kinder, wir machen kein traditionelles Familienbild, sondern sie wollen die Boys, so diesen Spaß mit denen, aber sie suchen gar nicht mehr so diese krass ernste Beziehung, weil sie wissen, was ihnen dann teilweise blüht, nämlich das, dass sie eigentlich ihre komplette Erwerbstätigkeit aufgeben müssen, ihr eigenes Leben, um einfach nur Hausfrau und Mutter zu sein. Mhm. Und deswegen gehen viele diese Beziehung schon gar nicht mehr ein.
Ja, ich glaube, dass generell in Japan vieles sehr gut läuft, aber vieles halt eben in dem Hinsicht sehr schlecht läuft, weil halt eben diese ganzen traditionellen Rollenbilder da trotzdem nicht mit der Zeit gegangen sind.
Ja.
Also es ist zwar ein sehr entwicklungsstarkes Land gewesen, im Sinne von, die haben halt das schon, sie sind noch sehr, haben gute Hochschulabschlüsse, sind sehr leistungsorientiert, also was die Studien zumindest sagen. Aber halt am Ende des Tages, wenn halt dann dieses Rollenbild sich nicht weiterentwickelt und zum Beispiel die Kinderbetreuung dann nicht stattfindet und einfach dieses Integrieren von Elternschaft im Alltag irgendwie machbar ist für beide und dann trotzdem noch so festgehalten wird an diesen Traditionsbildern, dann, glaube ich, scheitern Systeme einfach sehr schnell.
Ja, und was ich nicht verstehe, warum man sich diesem Thema nicht wirklich von Bedürfnisseite der Frauen annimmt, sondern warum ganz im Gegenteil, was eigentlich total dumm und dämlich ist, warum man im Gegenteil wieder immer konservativer werden möchte und glaubt damit die Frauen, wie es Moskau, also wie es Russland zum Beispiel aktuell macht, die Frauen zum Gebären mehr oder weniger zwingen zu wollen.
Ja.
Also quasi, was ist der Preis von einem Baby?
Vielleicht, vielleicht solltest du hier auch noch kurz ausholen und erklären, was die nämlich vorhaben.
Also ich kenne mehrere Geschichten, die kursieren. Es dringt ja aktuell aus Russland sehr wenig zu uns in die öffentlichen Nachrichten durch. Aber es ist anscheinend so, dass mal, wie der Krieg ausgebrochen ist, die Frauen ein gewisses Salär für Kinder bekommen haben, die sie gekriegt haben.
Mhm.
Es gibt auch Steuervergünstigungen und es gibt diverse krude Möglichkeiten, irgendwie da Familien pseudo-halber zu unterstützen oder finanziell zu entlasten. In Wahrheit bezahlt man die Frauen einfach mehr oder weniger fürs Kinderkriegen.
Ja, ein gut alt funktionierendes System.
Aber es ist nicht viel. Es ist jetzt nicht, wo man sich denken würde, man wird reich dadurch.
Nein.
Und das sind natürlich auch, das sind Nachrichten, das darf man einfach nie unterschätzen, die Frauen auch bei uns überall lesen und mitkriegen, wie gestört das ist. Und wenn da über deinen Körper solche Dinge geschrieben werden, dass du da irgendwie rausgezahlt werden solltest und da kriegst du einen gewissen Betrag oder eine Steuervergünstigung, wenn du ein Kind kriegst, das ist natürlich schon was, wo sich viele Frauen denken, wie abartig.
Weißt du, was ich viel schlimmer finde? Nämlich diese neue Entwicklung, dass man gar nicht mehr Frauen braucht zum Gebären von Kindern, sondern dass es jetzt schon sozusagen Maschinen machen sollen, die so eine künstliche Gebärmutter darstellen, wo du das sozusagen nur noch mehr einpflanzen musst. Weil ich glaube, dass das nicht für die Frauen ausgelegt wird, dieses Konzept, sondern sogar eher gegen die Frau.
Das ist sehr dystopisch und finde ich auch wieder Black interessant. Mirror-mäßig. Ja, und auch interessant in dem Zusammenhang ist ja, oft wird ja gerade von so Right-Wing rechtskonservativen populistischen Menschen irgendwie behauptet, In-vitro-Fertilisation, also künstliche Befruchtung, soll verboten werden und dieses Herumdoktern am Erbgut und solche Dinge, irgendwie, das halt kinderlosen Paaren einfach ermöglichen würde, Kinder zu bekommen oder alleinstehenden Personen. Das darf man wieder nicht machen, aber es wäre wieder voll okay, die Frauen aus der Gleichung zu nehmen. Das ist halt auch wieder sehr spannend.
Also ja, aber alleine, wenn du dir die Geschichte von dem anschaust, ich meine, es gibt genug, es gab diese Camps und diese Orte, wo Frauen eben um das nationalsozialistische, den Look, den sie wollten, blond, blauäugig, die da ja. Kinder bekommen haben. Und das ist, wenn man sich diese geschichtlichen Sachen mal anschaut, das ist richtig krass auch. Was ich halt voll krass finde bei dem ganzen Thema ist, weil viele halt so Kinderlosigkeit als Egoismus dargestellt wird. Ich finde es nämlich überhaupt nicht egoistisch eigentlich zu sagen, ich möchte keine Kinder, weil ich finde, die gibt die Welt momentan. Ich meine, Österreich hat Gott sei Dank noch ein sehr gutes, zum Beispiel was den Mutterschutz und die Karenz betrifft, gute Systeme. Aber an sich, die gibt diese Welt nicht sehr viel, wo du sagst, das macht Spaß, Kinder hier reinzubekommen. Die Wohnkosten sind deutlich höher als früher. Ich finde nämlich, die Kinderlosigkeit bei Frauen wird nur Frauen angehängt. Was ist mit der Kinderlosigkeit bei Männern?
Nein, ich finde, das ist ein universales Thema. Ich denke mir das heute. Ich weiß, dass sie das sicher nicht alle denken und ich würde auch nicht, also es ist nicht meine Empfehlung, sei weniger egoistisch, krieg sofort ein Kind, das überhaupt nicht. Aber ich denke mir, mir fehlt einfach überhaupt das gesellschaftliche Engagement von allen Menschen. Nicht nur jetzt von Paaren, die keine Kinder haben, sondern von allen Menschen. Ich finde die Tatsache, dass sie auch zum Beispiel. In Deutschland gibt es dieses freiwillige soziale Jahr zum Beispiel. In Österreich war das ganz lange überhaupt kein Thema. Ich sehe immer nur sehr wenig Zivildienerinnen. Ich glaube, dass das für junge Menschen durchaus ein Thema ist. Ich glaube, es ist aber nicht nur für junge Menschen ein Thema, sie gesellschaftlich zu engagieren. Und ich glaube, die Vorstellung, irgendwer wird sich schon darum kümmern, irgendwie kommt schon die Rettung, irgendwie kommt schon die Feuerwehr, irgendwer kümmert sich schon um mein Kind, irgendwer wird mir schon eine Pension zahlen, das ist ein bisschen naiv mittlerweile, leider.
Ja, aber ich glaube, so denken viele von den Leuten ja nicht. Also ich glaube zum Beispiel, das, was ich mitbekomme von Menschen, die sich wirklich für eine Kinderlosigkeit entscheiden in heterosexuellen Beziehungen, ist ja vor allem ein großer Teil die finanzielle Sache, dass es Frauen halt einfach trotzdem eher in die Altersarmut schlittern, weil sie einfach oft in Teilzeit gehen. Das ist einfach omnipräsent. Und weil viele wissen, dass die Care-Arbeit zu mehrheitlich bei ihnen liegen wird.
Voll, das verstehe ich ja voll. Also die Gründe verstehe ich absolut. Und ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ich war ja selber sehr lange kinderlos. Ich glaube, mit dem Wissen heute würde ich mir wahrscheinlich die Entscheidung auch nicht mehr so leicht machen. Ich mache mir auch jetzt die Entscheidung zum Beispiel für ein zweites Kind nicht so leicht. Es sind für mich auch sehr viele Faktoren. Reicht mir ein Kind? In Wahrheit, um diesen Schnitt aufzuhalten, müsst ihr ja selber nur eins kriegen.
Ja.
Und das ist halt eine interessante Frage, weil ist das jetzt die Entscheidung von einem Individuum oder ist es vielleicht auch ein bisschen eine kollektive Verpflichtung, wenn ich mir eben diese Benefits, die wir in Österreich auch haben, wenn ich die weiter erhalten möchte, muss ich was leisten. Und ich glaube, was mein Punkt ist, viele Menschen tun es nicht und die glauben halt, sie sind Inseln und irgendwer kümmert sich schon irgendwann um sie. Und mein Problem, das sage ich auch ganz offen, sind oft auch ein bisschen die Menschen, die jetzt nicht aus gesundheitlichen Gründen Teilzeit arbeiten, aber einfach wirklich die Lifestyle-Teilzeitarbeitenden ohne Kinder, die sagen, ich möchte aber reisen und ich möchte Highlife. Hedonismus ist voll okay, aber ich glaube nicht, dass es aktuell die Zeit ist, die das hergibt. Ich schultert als Mama, als berufstätige Mama mit mehreren Jobs sehr viel. Ich zahle wahnsinnig viele Steuern und ich sehe es auch irgendwo jetzt nicht unbedingt ein, dass ich Leute auch später erhalten soll, die halbe Arbeit geleistet haben, dass die eigentlich dieselben Leistungen in Krankenhäusern zum Beispiel kriegen. Die wissen auch, sie können mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus gehen, irgendwer kümmert sich schon um sie, aber irgendwer muss ja das System erhalten.
Ja.
Und ich finde, die Entscheidung liegt jetzt nicht unbedingt nur beim Individuum. Es ist natürlich eine Sache der Politik, solche Rahmenbedingungen zu schaffen, dass ich auch sage, Menschen müssen sie irgendwie in irgendeiner Art und Weise auch engagieren können, wo es jetzt nicht komplett crazy ist. Ich meine, dass jetzt nicht wer der Vollzeitarbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr ist, ist mir schon klar, dass das nicht erwartet werden kann.
Und ich finde es auch teilweise, ist es von der Politik halt, wir leben in einem Land, was trotz allem nicht sehr kinderfreundlich ist.
Ja, absolut.
Und voll. Ich glaube, dass es, wenn du ein Surrounding für ein bisschen mehr, erstens Kinderfreundlichkeit, aber auch generell für soziales Engagement, das Setting machen würdest, würden das ja viel mehr Leute tun. Aber was machen sehen, war halt, die sozialen, also ich arbeite ja in meiner Zukunft in einem gesundheitlichen, sozialen Beruf, da werden nur eingespart, es wird alles gekürzt, es wird alles nur noch mehr auf schnell, es leiden die Menschen darunter, die nicht das Privileg haben einer Privatversicherung oder das Privileg von sehr viel Geld, werden darunter leiden und das wird halt noch schlimmer. Also, und es ist für mich zum Beispiel dann auch nicht so cool, wenn man sagt, ja, sozial engagieren, es sollen mehr Zivildiener sein. Ich sehe das halt in den ganzen Stellen, wo ich jetzt schon Praktika gemacht habe und auch teilweise für mich selber ja auch. Ich muss alleine fast ein ganzes Jahr gratis arbeiten, Vollzeit, um meine Ausbildung zu bekommen.
Ja, und Zivildiener verdienen ja zumindest ein bisschen was.
Die verdienen zumindest ein bisschen was, aber es ist trotzdem für das, was die teilweise leisten, unfair. Aber da gab es zum Beispiel früher bessere Vergünstigungen. Zum Beispiel hat mir meine Mama erzählt, wie mein Papa Zivildienst gemacht hat, weil mein Vater hat ja die österreichische Staatsbürgerschaft erst später bekommen, hat dann dieses Zivildienstjahr noch gemacht. Und der hat zum Beispiel Essensgutscheine bekommen. Und ich finde, es muss ja nicht immer Geld die Lösung sein, aber ein Support, ein Gewissen, wenn du eine Familie hast, dass du zum Beispiel Lebensmittel auch bekommst, finde ich zum Beispiel zielführend.
Ich finde auch das, dass du zum Beispiel mit dem Arbeitgeber was aushandelst, dass du sagst, ich arbeite vielleicht Teilzeit, aber ich engagiere mich XY Stunden für wohltätige Zwecke, ist einfach ein Riesending. Und das ist einfach was überhaupt nicht besprochen wird. Und ich denke mal eben, womit ich halt wirklich jetzt ein Problem habe, ist diese sehr hedonistische Herangehensweise, weil ich einfach nicht glaube, dass wir als Gesellschaft langfristig so erfolgreich sein werden. Und es ist jetzt gerade wirklich eine brisante Phase, wo sie entscheiden wird, Demokratie, Freiheit, Menschenrecht, Würde, hat das auf Dauer nur Bestand, wenn wir so vereinzelte Inseln werden wollen und glauben, wir sind so losgelöst von jeder gesellschaftlichen, sozialen Verantwortung, sind wir nicht.
Ja, ich glaube, das ist komplett, wir fahren das ganze System relativ schnell an die Wand mit dem.
Genau.
Das Thema ist aber halt das, dass ich glaube, dass es nicht dem Individuum aufgehalst werden darf, diese Entscheidungen für sich persönlich treffen zu müssen, sondern es muss dir von der Politik und von dem Umfeld ermöglicht werden, das leicht und easy zu bekommen. Also ich finde das schon sehr wohl, ich meine klar, du kannst durch deine Wahl kannst du die Politik beeinflussen, aber wenn man sich das anschaut, die Leute sind ja leider so dumm, dass die Parteien wählen, die ja prinzipiell dauernd nur sagen, sie sind für den kleinen Mann und die kleine Frau, aber alles daran kürzen, was für diese Personengruppe wäre.
Ja, es ist irgendwie so schwierig, es ist echt ein total schwieriges Thema und ich glaube, also auch ein Grund, warum halt Frauen sie dieser Aufgabe nicht mehr stellen wollen und das, wie gesagt, ich verstehe das wirklich total, weil ich habe mich davor auch sehr lange gedrückt, mehr oder weniger. Ist einfach das, dass du total drauf zahlst und du hast einfach einen Einkommensverlust bis zu einem gewissen Teil, wenn nicht dein komplettes Einkommen mal für eine gewisse Zeit wegbricht. Du musst die mit so vielen Dingen arrangieren, du hast höhere Ausgaben und ja, es gibt gewisse Beträge, die dazugeschossen werden, die es in vielen anderen Ländern nicht gibt. Das ist natürlich jetzt auch schön und nice to have. Stichwort zum Beispiel Kinderabsetzbetrag in Österreich. Es ist natürlich nicht nix, aber gratis Kinderbetreuungsplätze, all diese Dinge. Es ist
ein großer Punkt sind die Karriereeinbußen.
Das sowieso, du kannst in den meisten Berufen kommt eine Frau nicht zurück und sagt, ich bin wieder da, ich hätte gern meine Chefinnenposition von früher, gleiches Gehalt, weniger Stunden. Es geht halt einfach nicht, dass du dann wahrscheinlich denselben Workload hast, aber das geht gleichzeitig für den Vater auch nicht. Man muss einfach
aber
Raum fürs Familienleben
drückt. Für den Vater.
Ja, auf den Schultern der Frauen.
Ja.
Und ich denke mal, sobald ich sehen würde, okay, die zwei kriegen ein Kind, müsste es eigentlich ermöglicht sein, ich habe jetzt erst einmal in der Zeit einen interessanten Beitrag gelesen, Vollzeit arbeiten für Familien mit kleinen Kindern einfach eine Zumutung. Und die meisten kommen nicht mit einer Beziehungskrise, sondern die kommen mit einer völligen Überlastung. Und nicht, weil sie den anderen nicht mehr lieben, sondern weil sie einfach völlig fertig sind. Und ich kann das aus meinem eigenen Leben bezeugen. Es ist nur mehr ein Funktionieren und das nicht über Wochen, sondern über Jahre und über Jahrzehnte oft. Mhm. Und diese Entscheidung treffen, glaube ich, die meisten Leute heute sehr wohl, sehr überlegt. Und ich glaube, dass ein Kind ist ein absolutes Luxusaccessoire auch für viele geworden, weil sie sich einfach das auch gar nicht mehr leisten können. Und das, ich verstehe das.
Oder leisten wollen, weil ich muss dir ehrlich sagen, also zum Beispiel das mit dem Karrierethema, das habe ich mit einem Mann mal besprochen, der nicht verstanden hat, weil ich habe gesagt, so ja, es bedeutet für Frauen ja Karriereeinbuß. Und er hat gemeint, so ja, na, wieso, es bringt, also du bist ja genauso, kannst ja weiterarbeiten, so auf die Art. Und ich habe gesagt, so ja, aber gehen wir das Beispiel mal von meinem Umfeld durch. Wer wird angerufen, wenn im Kindergarten das Kind krank ist? Die Mama. Wer muss oft sagen, in der eh schon Teilzeitarbeit zur Chefin, Chef, hey, sorry, ich muss früher los.
Gibt es ja interessante Zahlen zum Pflegeurlaub, wie viel sie die Eltern nehmen, ja.
Und dann muss man halt dazu sagen, na, wenn du dann Chef, Chefin bist, wen nimmst du? Die Person, die ständig anwesend ist und eh da ist und den Job erledigt, oder die Person, die manchmal Ausfälle hat? Und das ist gemein, aber so ist nun mal Kapitalismus. Man wählt immer dann den Menschen, der noch mehr macht für die Firma. Und das heißt, viele Frauen haben einen kleinen Deckel, man könnte einen gläsernen Deckel jetzt bezeichnen, dass sie zwar die Jobs haben und sie haben vielleicht die ein oder andere Aufstiegschance, aber sie kommen nie so weit, als hätten sie keine Kinder.
Bestimmt.
Und das ist in vielen Berufsgruppen
Und ich finde, das eine Diskriminierungsmerkmal ist schon mal das weibliche Geschlecht und das andere Diskriminierungsmerkmal ist das Kind.
Ja.
Und ich glaube aber, für Männer ist die Situation oft auch nicht besser, weil ich glaube auch, dass viele Unternehmen durchaus wissen, dass sie Familienväter sehr viel mehr auspressen können.
Ja.
Und das, weil die einfach auch vielleicht den Financial Load tragen, weil die also finanziell einfach oft sehr viel mehr Verantwortung tragen für die Familie.
Aber Fun Fact ist, und das ist nicht mal ein Fun Fact, sondern das ist einfach Fakt.
Ein Sad Fact.
Väter, also Männer mit Kindern, werden eher ausgewählt, weil sie Stabilität, also mit Kindern ausgewählt, weil sie Stabilität bringen. Und Männer mit Kindern werden eher befördert als Männer ohne Kinder. Also für Männer haben Kinder
ein Bonus.
Mhm. Für Frauen ist es ein Nachteil. Mhm. Und das finde ich eigentlich krass. Weil sie wissen, dass in Wahrheit das System so ist, dass die Frau das Kind abfängt, wenn es krank ist. Aber für den Mann ist es eigentlich das Darstellen, er hat Stabilität, er muss weiter arbeiten, weil er eben diesen finanziellen Aspekt hat.
Ich habe so viele Artikel gelesen in letzter Zeit, wo es darum gegangen ist, das Problem, dass die Gesellschaften immer älter werden, die Frauen keine Kinder mehr bekommen, sondern nicht die Frauen, sondern die Männer.
Mhm.
Und ich denke mal wirklich, wenn ich erstens mal als Mann eine Familie haben möchte, wenn ich als Mann Nachkommen haben möchte, wenn ich als Gesellschaft es mir wünsche, dass ich Kinder, also im Land geborene Kinder habe, müsste man wirklich die Qualität vieler Männer im Familienleben ein bisschen forcieren. Ich würde vielleicht auch das mal begrüßen, wenn sich mal eine Familienministerin oder ein Familienminister hinstellt und eine Botschaft nicht an die Frauen, sondern an die Männer richtet. Das vermisse ich. Was ist das Problem? Also das mit Verantwortung übernehmen, mal Teilzeit gehen, damit die Kinder, damit man selber auf die Kinder schauen kann. Also so wenig Karenz, wie die österreichischen Männer sich nehmen, nimmt sie kaum jemand. Wir sind in Europa bei solchen Dingen oftmals das Schlusslicht, aber wir sind sehr schlecht, was diese Zahlen betrifft und nicht irgendwie Vorzeigeländer. Und ich denke mir dann immer, aber es käme allen zugute. Wir hätten diesen Pensionsgap, sind wir wieder beim Gap, bei den Frauen nicht so krass im Alter. Die Frauen glauben oft, und das glaube ich auch ehrlich gesagt in unserem Alter auch nur, dass viele der Meinung sind, mein Mann wird das schon irgendwie für uns richten, wenn ich nicht aktiv ein Pensionssplitting beanspruche, nämlich dass ich für die Zeit, wo ich als Frau in Österreich für Kinderbetreuung zuständig bin, wenn ich kein aktives Pensionssplitting beantrage, mit meinem Partner, nämlich dass er mir einen Teil seiner Pension für die Jahre, also dass ich mir das anrechnen lassen kann, für die Jahre, wo ich zu Hause bin, dann kriege ich die Mini-Pension, dann werde ich wahrscheinlich als Frau auch noch sehr viel älter. Die meisten überleben ihre Männer aus diversen Gründen.
Mhm.
Das heißt, ich bin als Frau so krass benachteiligt, nicht nur in der Zeit des Kinderkriegens, sondern auch in der Zeit danach. Und vor allem in der Zeit vom Alter. Du weißt eh, wie sehr ich mich rechtfertigen habe müssen für das, dass ich einfach sehr früh wieder arbeiten gegangen bin. Dass mein Kind mit 11 Monaten in einer, also teilweise von den Großeltern auch umsorgt worden ist, aber teilweise auch schon in einer Kinderbetreuungseinrichtung war, weil ich gesagt habe, ich will dieses Risiko für mich, für mein Alter einfach nicht eingehen. Ich wünsche mir schon, dass ich eine Pension kriege und dass ich nicht so viele leere Jahre unter Anführungszeichen sammle. Und ja, Kindererziehung wird auch irgendwie also in die Pension mit einberechnet. Wie viel? Also es wird jetzt nicht eine riesige Summe auszuschauen, nur weil man irgendwie 7, 8 Jahre keine, keine Erwerbstätigkeit nachgegangen ist.
Ja, ich finde, das Thema ist einfach sehr schwierig, wenn die Männer nicht auch ein bisschen mehr an die Kantare da gezogen werden. Ich meine, du weißt ja, ich habe momentan ein Guilty Pleasure, es nennt sich Off Campus, es ist eine extremst tolle Serie und man merkt, dass diese Serie von einer Frau, also dieses Buch wurde von einer Frau geschrieben, weil die Männercharaktere darin sind perfekt. Aber das wünschen sich Frauen. Und ich glaube, dass viele Frauen, die jetzt für sich eben sagen, es müssen die Rahmenbedingungen passen. Und ich glaube, für viele passen die Rahmenbedingungen einfach nicht. Und die Rahmenbedingungen sind auch oft und nicht nur das Finanzielle, sondern auch das Partnerschaftliche.
Bestimmt.
Hast du da einen Partner, den du wirklich vertrauen kannst, der wirklich mit dir durch Krisen geht? Das ist vielleicht auch ein Mensch, der halt wirklich dann anpackt und mehr im Haushalt macht.
Der die Arbeit sieht, ja.
Der die Care-Arbeit sieht dahinter und der auch die Wertschätzung hat. Weil zum Beispiel, das kann ich aus der paartherapeutischen Perspektive hier sagen, die wenigsten Leute finden eine Lösung in der Paartherapie im Sinne von, dass es wirklich fair aufgeteilt wird, sondern es muss gesehen werden, was der jeweils andere macht. Und daran hapert es oft.
Es ist ja oft nicht einmal die Lösung, die ist, was so gefordert wird, sondern ja. Es ist oft nur dieses Gesehenwerden, ist schon das, was einfach nicht passiert.
Ja.
Dass so viele Frauen auch sagen, der sieht gar nicht, wie viel ich leiste. Es ist ihm nicht einmal bewusst. Und weißt du, was ich auch so ein bisschen so einen fatalen Vorschlag immer finde und auch irgendwie schon wieder gibt man eine Sache dadurch in den Verantwortungsbereich der Frau, dann lass ihn doch mehr machen. Und ich denke mal,
ja, weil er sieht es ja nicht.
In gewissen, also in gewissen Teilen stimmt es wahrscheinlich schon, dass einfach einige Frauen manche Arbeiten nicht so gerne abgeben können, gerade am Anfang, wenn das Kind nur sehr klein ist, dass man sich da auch schwer tut vielleicht, dass man mal da stundenlang irgendwie den Papa machen lässt. Vielleicht will man sehr viel selber machen, aber das ist bestimmt nicht 15 Jahre durchgehend so. Ganz bestimmt nicht.
Ja, und es sind ja andere Bereiche, die noch auf einmal trotzdem bei einem liegen. Also wir haben, also ich habe vor einem Event einen, der heißt Mental Load Pass bekommen und ich fand den super spannend. Und ich habe mich auch mit dem Thema dann, nicht nur mit diesem Pass, auch mit meinem Partner dann gemeinsam hingesetzt und wir haben das ein bisschen durchgearbeitet. Das ist ein Test, das ist von der Firma MAM, also das ist eigentlich für Schnuller, Fläschchen und Co. Und die haben diesen Mental Load Pass gemeinsam mit einem Mental Load Institut zusammen, glaube ich, herausgebracht. Und dann sind wir das mal durchgegangen, so von Haushalt bis zu vor der Geburt, bis zu also Schwangerschaft eben und dann, wie wir uns das danach aufteilen wollen und wie wir das sehen. Und ich finde auch, sich mit diesem Mental Load mal auseinandersetzen und auch mal ehrlich zu schauen, ob der andere das sieht, fand ich sehr spannend. In meinem Fall, ich muss sagen, da habe ich sehr viel Glück. Wir haben uns das einfach aufgeteilt. Mein Freund macht einfach sehr viel im Haushalt, muss man so sagen. Und es ist jetzt zum Beispiel so, dass ich gar nicht, wir haben das wirklich aufgeteilt, dass man auch nicht mehr mitredet. Also die Küche ist sein Gebiet. Er geht einkaufen, er schreibt die Wochen, die Kochliste für die Woche. Wir sagen immer, Fun Fact, er ist meine kleine Kantine. Am Mittwoch gibt's das. Und dann schreibt mir jeden Montag den Plan für die Woche. Er geht einkaufen, er kocht das. Es ist sein Aufgabengebiet. Ich mische mich nicht ein. Ich sage vielleicht, wenn mir was fehlt, wenn ich zum Beispiel Gustav irgendwas habe, kann ich das nennen. Aber es ist sein Aufgabengebiet. Mein Aufgabengebiet ist die Wäsche. Und es ist einfach ganz klar strukturiert, weil ich kann nicht zum Beispiel tägliche Aufgaben so gut übernehmen aufgrund meiner Schwangerschaft, weil ich doch einige Beschwerden habe. Aber das ist ja etwas Wöchentliches, was man machen muss und das geht gut in meinen Alltag.
Ja, voll. Und finde das auch gut, weil ich glaube, man hat oft im Kopf so ein bisschen die perfekte Beziehung heißt, alles muss 50-50 aufgeteilt sein, aber das ist es also einfach nicht. Ja.
Nein, es muss so aufgeteilt sein, was sind deine Ressourcen zum jetzigen Zeitpunkt? Und das kann sich halbjährlich, monatlich, whatever ändern. Das kann sich ändern, wenn du im Job viel zu tun hast und so weiter. Aber da muss man als Paar sich wirklich einfach hinsetzen und das nicht irgendwie verblendet sehen, sondern einfach, it's a business deal.
Ja.
Ein Haushalt ist ein fucking business deal.
Genau, das habe ich auch in meiner Beziehung mal angesprochen. Ich habe gesagt, die Arbeit zu Hause geht nicht weg.
Mhm.
Irgendwer muss sie machen. Und was ich schon auch ein bisschen in meiner Beziehung beobachtet habe und was auch echt lange ein Thema war und an manchen Tagen immer noch ist, ist, dass das, glaube ich, auch meinem Verlobten das sehr schwer fällt, in der Arbeit gewisse Dinge zurückzustellen, auch ein bisschen die eigene Karriere zurückzustellen, für das, dass man sich einfach mal diesem Familienleben so richtig widmet. Und ich glaube, dass das vielen Männern so schwer fällt,
ja,
weil dieses Provider-Denken einfach auch so krass in ihnen drinnen ist. Und ich weiß, dieses Kümmern hat ja für viele Menschen so unterschiedliche Bedeutungen. Es gibt Menschen, die, also das hat fast ein bisschen was wie diese Love-Language-Debatte, finde ich. Viele kümmern sich, oder ihrer Meinung nach kümmern sich halt sehr gut durch dieses eben Kochen, durch dieses ich mache es zu Hause schön. Und andere, und ich glaube, dass da einfach mehrheitlich Männer ein bisschen davon betroffen sind, die verschwinden gerade nach der Geburt von einem Kind so sehr in der Arbeit, mhm, weil sie das Gefühl haben, jetzt muss ich richtig reinhauen, ich darf diesen Job nicht verlieren, ich habe ein Kind, um das ich mich kümmern muss und so, dass das dann so in, also dass das Kümmern sich so äußert.
100%.
Und ich weiß aber auch, was auch interessant ist und wo, was finde ich auch, die Politik so krass ausblendet, und zwar in allen Staaten. Die Nettolöhne haben sie in der Zeit nicht so entwickelt, wie sie zum Beispiel Housing Prices entwickelt haben. Ja. Wohnen ist so teuer wie nie. Wohnen ist so teuer geworden.
Das meinte ich vorhin, auch ganz am Anfang habe ich ja gesagt, allein wegen, such mal eine Wohnung für 3 Personen.
Ey, voll. Und es ist wirklich so. Und ich denke mal, wenn die Nettolöhne nicht so nachziehen, wenn sie die nicht so entwickeln, dass man sie mit einer Familie einen Ort zum würdigen Wohnen leisten kann. Und ich kenne in Wien schon Fälle, wo Leute mit einem Kind oder mit 2 Kindern sogar in einer Zweizimmerwohnung leben, wo es so Klappbetten gibt mittlerweile, die man untertags wieder wegräumt. Ja, wir können alle ein bisschen über Japan lachen und sagen, ist eh praktisch, aber es ist schon krass, wie sich das entwickelt hat.
Ja.
Und ich glaube, solange diese Dinge nicht fair sind, solange man früher, ist es leichter möglich gewesen, von einem Gehalt, von einem arbeitenden Mann, dass da eine ganze Familie leben kann. Das ist heute meistens nicht mehr so. Ich kenne nicht viele Familien, die ohne krasse Einschränkungen, easy peasy,
ich
von dem Gehalt.
Ich kenne nur sauprivilegierte Familien.
Genau, man kennt die sauprivilegierten, aber so das von einem, was ist das österreichische Nettogehalt, ist nicht besonders hoch.
Ich
das
gucke.
Österreichische Nettogehalt, ich glaube, es sind circa 2000 Euro netto im Monat. Eine Familie braucht über 4000 Euro netto im Monat zum Leben. Von einem Gehalt kann kein Mensch oder kaum eine Familie noch leben. Kaum.
Das durchschnittliche Netto Einkommen in Österreich liegt bei rund 2700 Euro aus der unselbstständigen Erwerbstätigkeit. Es ist da mit reingerechnet inklusive Voll- und Teilzeit. Und es ist aber auch schon anteilig Urlaubs- und Weihnachtsgeld mit reingerechnet.
Ja. Ja.
Vollzeit ist je nach Geschlecht bei circa 3000. Teilzeit ist durchschnittlich 1700. Männer, und jetzt da, du hast das Netto-Frauengehalt genommen. Männer haben ein durchschnittliches Nettoeinkommen von 3000 Euro, Frauen von 2200.
Ja, und trotzdem ist es so schwierig, als Familie von so einem Gehalt zu leben. Weißt? Es ist, die Lebenshaltungskosten sind in den letzten Jahren, gerade seit dem Angriffskrieg, so krass explodiert. Verkehr ist so teuer geworden. Also nicht nur das, ich fliege mal schön wohin, sondern ich muss täglich mein Auto in die Arbeit nehmen. Betrifft wahnsinnig viele Österreicherinnen und Österreicher. Die Deutschen auch natürlich. Und diese Dinge, denke ich mir immer, dann bitte macht's, also wir können gerne, gar absolut gerne, wieder über klassische Rollenmodelle reden, wenn es für jemanden passt. Wenn das jemand möchte. Aber dann muss es auch so sein, dass die Familie von einem Gehalt halt auskommen kann. Dass man sich leisten kann, dass einer zu Hause bleibt bei den Kindern. Das können sie die meisten, also ich kenne keine Familie, die sich das wirklich leisten kann.
Ich möchte hier kurz ein paar Durchschnittszahlen noch reindroppen, weil wir sie vorhin genannt haben. Ein Paar ohne Kinder braucht ca. 3.000 bis 3.500 Euro pro Monat. Ein 3-Personen-Haushalt, zum Beispiel mit einem Kind oder eine offene Beziehung mit 2 Personen, braucht ca. 4.000 bis 4.500 Euro pro Monat. Eine 4-köpfige Familie, da braucht 4.500 bis 5.500. Wohnen und Energie ist der größte Posten und nimmt oft die Hälfte des Budgets ein.
Mhm.
Lebensmittel und Getränke schlagen sich bei einer 4-köpfigen Familie bis zu ca. 1.000 Euro, also sind so die Durchschnittswerte. Und Mobilität, und das ist aber eine veraltete, das ist noch vor dem Krieg gewesen, Mobilität und Verkehr je nach Auto und Nutzung sind nur 400 bis 600 Euro, aber das war, muss man dazu sagen, die Zahlen sind vor dem Iran.
Ja, und ich verstehe das, wenn die Frauen dann auch heutzutage eben sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich will eigentlich mein Gehalt für mich hernehmen und für meine Träume und für meine Wünsche und für mein Leben. Weil es ist natürlich so, dass du halt, ein Kind kostet sehr viel Geld und das ist sehr viel mehr wie das, was man an Familienbeihilfe in Österreich kriegt. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein und ist bei uns gerade einmal nicht einmal der Beitrag zum Kindergarten pro Monat. Und ich glaube, diese Dinge, die hat man echt erst am Schirm, wenn man in dieser Situation ist. Und trotzdem bin ich echt der Meinung, man kann diese Entscheidungen nicht den Familien allein überlassen oder das den Familien alleine immer so umhängen. Da muss sie wirklich was tun. Ich merke es jetzt, es ist schon ein Thema, was mich erstens mal aus persönlicher Betroffenheit berührt und auch, weil ich es einfach so traurig finde, dass Frauen auch ein bisschen vor die Wahl gestellt sind, lebe mein Leben so wie bisher, wie ich es gewohnt bin, als freier Mensch, oder akzeptiere ich so wahnsinnige Einschränkungen in meinem eigenen Leben für das, dass ich schlechtere Karrierechancen habe, dass ich körperlich sehr viel aushalten muss, also Stichwort Schwangerschaft, Stichwort Geburt, das hat auch für viele gesundheitliche Folgen. Eine Geburt ist nicht immer, ich kriege das Kind und gehe eine Stunde später nach Hause. Es gibt Leute, die lange Schmerzen danach haben oder die irgendwie dann nur Betreuung brauchen. Es ist nicht einfach, sich von einer Geburt zu erholen. Es ist mit Schmerzen verbunden, es ist mit Kosten verbunden, Hebamme, Stichwort. All diese Dinge.
Also es kostet schon sehr viel, wie ich schon gesagt habe. Also was früher, den Vergleich mit dem Pferd und dem Kind fand ich irgendwie so treffend, weil früher hat man es gebraucht, heutzutage ist das ein Luxusgut. Und ich glaube, also ich bin mir fast sicher, dass die Erhaltung eines Pferdes im Monat fast genauso viel kostet wie die von einem Kind.
Ja, Erhaltung ist gut. Ja,
aber jetzt ist es sauteuer.
Also in der Zeit, wo ich wirklich so viele Windeln gebraucht habe, wie die Bohnen nur sehr klein waren, auch diese Pränahrung, das waren Kosten, die waren gigantisch. Und auch jetzt wieder, ich war jetzt erst wieder mal beim, wo war ich denn? In irgendeinem Drogeriemarkt, ich weiß es gar nicht mehr. Habe ich irgendwie gecheckt, dass diese fucking Windelfirma einfach mal denselben, sie sind sogar raufgegangen mit dem Preis, 18 Euro irgendwas kostet diese Windelpackung. 6 Windeln weniger wie in anderen Packungen, die irgendwie dahinter gelagert waren. Selbes Produkt, Shrinkflation, kotzt mich schon so an, gerade bei Kinderprodukten. Und ich finde, ganz ehrlich, wäre es sehr einfacher Punkt von der Politik einzugreifen, zu sagen, Shrinkflation bei Kinderprodukten und Babyprodukten ist verboten. Warum macht es keiner? Wir greifen nicht so sehr in den Markt ein. Das ist schlecht für die wirtschaftliche Entwicklung.
Das nennt man Kapitalismus.
Ja, aber es ist auch irgendwie sehr dumm, weil je weniger Kaufkraft die Leute haben, desto schlechter geht es der Wirtschaft. Und das ist eine sehr kurze Denkweise, wenn ich glaube, die Familien haben eh die Kohle, gingen eh beide arbeiten und können es auch mehr abdrücken.
Ja, ich bin so 100% bei dir, aber ich bin auch generell, was diese Welt betrifft, irgendwie denke ich mir so, es ist immer sehr kurz gedacht bei diesen ganzen Dingen. Weil zum Beispiel, dass man nicht in den Markt eingreift, finde ich komplett fatal. Das hat man auch bei den Energiesachen gesehen, wo ich mir gedacht habe, wieso werden die Energiepreise so hin und her gepingpongt, als ob es irgendwas ist. Davon, da sind Familien betroffen, da sind Menschen betroffen, die sich das dann nicht mehr leisten können, denen der Strom und das Gas und sowieso alles abgedreht wird und so weiter. Also ich finde, das ist fatale
Folgen.
Und
auch das haben so viele Familien in Österreich einfach keine finanziellen Rücklagen. Es gibt, also ich glaube, die Sparrate in Österreich ist, also ich habe es irgendwann einmal die Zahl gewusst, das ist wirklich sehr, sehr gering. Ich glaube, es sind nicht einmal 3 Monatsgehälter oft. Ja. Also es ist wirklich sehr wenig. Und ich denke mal, wenn zu der Zeit, wo teilweise die Leute tausende Euro Energie, Stromrechnungen nachzahlen mussten oder Heizungskosten, also ich glaube, das ist natürlich auch so ein bisschen der Grund, warum ich wirklich mich teilweise äußerst verausgabe in meinem Beruf, weil ich einfach auch so Angst davor habe. Und das Ding ist halt, wenn du ein Kind hast, hast du einfach auch ständig die Existenzängste gepachtet. Und ich weiß, wahrscheinlich wird mir das in meinem Leben erspart bleiben, hoffe mal, am Existenzminimum zu schrammen, aber dennoch, ich bin auch gerade irgendwie vor dem Hintergrund KI-Entwicklung, Jobs werden wegrationalisiert etc. einfach so viel vorsichtiger, gerade was Digital-Content betrifft, mir jetzt auch Gedanken zu machen, kriege ich nur schnell ein zweites Kind, easy peasy, ich denke mir schon, aber was ist, wenn ich nächstes Jahr keinen Job mehr habe? Was ist dann? Es sind einfach Gedanken, die man sich macht und die solche Entscheidungen sehr schwer machen. Und ich glaube, was Frauen vor allem brauchen, damit sie sich guten Gewissens für ihr Kind entscheiden, ist Sicherheit. Mhm. Und das Gefühl von, ich werde aufgefangen, es gibt ein Netz, es gibt Menschen, es gibt Stellen, an die ich mich wenden kann. Und auch das, dass wenn sie Familien oder Menschen in Not an öffentliche Stellen wenden, dass die sagen, es ist ein bürokratischer Wahnsinn, irgendeinen Ort von Förderung in Anspruch zu nehmen. Es funktioniert oft nur mit Monate Verspätung. Du musst was auf der Seite haben. Und ich denke mal auf der einen Seite, ja, Eigenverantwortung als Bürger, als Bürgerin ist natürlich ein Thema. Natürlich muss ich schauen, dass ich nicht jeden Euro, den ich verdiene, irgendwie in irgendwelche Amazon-Bestellungen baller oder irgendwie in Essensbestellungen oder whatever. Natürlich ist es wichtig, sich was auf die Seite zu legen.
Ja, aber es wird ja auch nicht beigebracht. auch da kommen wir dann wieder zu dem Thema, wo bestellt man? Ob man, also es ist ein Unterschied, ob du in ein Geschäft gehst, wo ein Mensch auch einen Arbeitsplatz hat,
ja,
oder ob du online bestellst. Viele von uns, und da nehme ich mich nicht raus, bestellen online, weil es halt praktisch ist, es wird nach Hause geliefert. Du, alleine meine Bikinisuche, ich war in, glaube ich, 30 Geschäften, ich habe es nicht gefunden. Ich habe dann am Ende doch in ein Geschäft gekauft, weil mir es wichtig war, in ein Geschäft zu kaufen, weil ich das jetzt schon versuche zu fokussieren bei solchen Themen. Aber es ist einfach ein Thema, wo man bestellt. Wenn du halt nur im Ausland bestellst, bei Firmen, die im Ausland auch produzieren, hat unser Wirtschaftssystem in Österreich halt sehr wenig davon. Aber das sind so Sachen, über die man halt auch nachdenken muss. Und das hat alles eine Auswirkung.
Ja, und das sind ja, ich glaube, diese gerade so Marken, dass man in Marken investiert, die sehr nachhaltig produzieren, die auf sichere Arbeitsbedingungen achten, die irgendwie Gleichstellung für wichtig erachten, dass man sich das leisten kann, ist halt auch mal
Es geht ja gar nicht darum, was man sich leisten kann, sondern es gibt ja schon mal gar nicht mehr die Möglichkeiten. Versuch doch mal auf den großen Shoppingstraßen was zu finden. Es geht ganz einfaches Beispiel. Ich wollte vor Ewigkeiten Baumwollunterhosen. Es ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, weil die wird Schwangerschaftsklamotten. Nächstes Thema. Es gibt keine Schwangerschaftsklamotten in irgendwelchen Shops mehr, sondern du musst alles online bestellen.
Ich finde, da trifft dieser Satz aus der Psychologie, ich glaube, den hast du mal erwähnt, sehr gut, dass Probleme irgendwann mal Lösungen waren. Und ich finde, dass das jetzt gerade so eine Phase ist, wo man irgendwie merkt, die Leute übertreiben oder haben sehr viele Dinge und Systeme so ein bisschen übertrieben. Das eine ist wirklich das, ich bestelle alles im Internet, auf einmal stehen alle Geschäftslokale leer und die ganze Innenstadt ist irgendwie eine Wüste und die Leute sind so, oh, wo ist der Flair? Und das andere ist auch so ein bisschen, es ist voll cool, wenn Frauen arbeiten gehen und wenn Männer arbeiten gehen und alle sehr viel in der Arbeit hängen. Und gerade die Millennials haben, finde ich, das merke ich immer mehr, jetzt auch, weil ich mit Gen Z sehr viel arbeite, haben die Millennials schon ein krass gestörtes Bild oder Verhältnis zur Arbeit. Ja, genau.
Extrem.
Man hat das irgendwie so übertrieben, auch dieses, ich muss in der Arbeit sein und ich muss mein Bestes geben und Karriere und da. Und das ist auch zum Problem geworden. Hm. Also ich glaube, man muss wirklich... man muss ein bisschen abwägen wahrscheinlich, was man möchte. Und ich glaube, aktuell ist es einfach so, dass wenn man sich als Frau für ein Kind entscheidet, einfach gewisse Einbußen hinnehmen muss, obwohl sie nicht schön sind. Ja. Und das Letzte, was ich mir dann immer gebe, ist das, wenn dann Leute sagen, aber du hast dich doch für ein Kind entschieden. Ich habe mich für das Kind entschieden, aber ich habe mich nicht für den Scheiß, der da teilweise mit der Mutterschaft einhergeht, entschieden. Ich habe mich nicht dafür entschieden, dass ich Teilzeit arbeiten muss. Ich habe mich nicht dafür entschieden, dass ich Gehaltseinbußen haben muss. Ich habe mich nicht dafür entschieden, dass ich höhere Kosten tragen muss. Ich habe mich nicht für mehr Mental Load freiwillig entschieden. All diese Dinge.
Ich glaube auch, dass die wenigsten Leute an sich mit Mutterschaft ein Problem hätten. Es ist halt das Drumherum einfach.
Exakt.
Also ich glaube, dass
Kinder kriegen ist das geringste Problem.
Ja. Ich glaube wirklich, ich muss auch sagen, weil du vorhin auch gesagt hast, Frauen wollen oft dieses Vertrauen oder diese Sicherheit nicht nur von der Politik im Sinne von, dass sie halt da supportet werden, sondern ich glaube halt auch, das Thema ist in den Partnerschaften.
Bestimmt.
Also ich glaube, dass halt wir sehen ja alleine Millennials auch, dass Partnerschaften halt sehr oft auch, wir kriegen genügend Nachrichten, dass der Mental Load nicht fair aufgeteilt ist, dass viele strugglen, nachdem das Kind kommt. Hey, mein Partner ist doch nicht das, wie ich es mir gedacht habe oder wie ich es mir gewünscht habe.
Und man sieht es von außen, man sieht es bei Freundinnen, Bekannten, bei der eigenen Mutter, bei der Familie.
Ja, ich habe letztens mit einer Trainerin ein interessantes Gespräch geführt über unsere Beziehung zu unseren Müttern, weil wir beide sehr ähnliche Beziehungen auch mitverfolgt haben. Und ein großes Thema da war auch vor allem das, dass wir gesehen haben, dass unsere Mütter alles getragen haben.
Ja, same. Ich glaube, deswegen bin ich auch sehr spät schwanger geworden.
Und für mich war es zum Beispiel auch das ist ein Thema gewesen, was am Anfang, wie mein Freund zu mir gezogen ist, ich schon sehr, wo mich dann auch meine Lehrtherapeutin ein bisschen runterholen musste, weil ich so Panik davor hatte, dass ich in die gleichen Rollenverteilung falle wie die beiden.
Mhm.
Weil meine Mutter war die halt alles, Mental Load, organisiert, gemacht hat und so weiter. Und es war ein großes Thema für mich, weil ich Angst davor hatte, in so ein Rollenbild zu fallen. Und mir ist einfach wichtig, ich habe das Glück, dass im Gegensatz zu meinem Vater, mein Freund da halt schon sehr aktiv auch dagegen arbeitet. Und zum Beispiel, ich habe meinen Freund diesen Mental Load-Test ausfüllen lassen für mich, wie viel er glaubt, was ich mache und was ich glaube, was er macht und umgekehrt. Also wir haben für uns beide das an und es ist sogar da rausgekommen, dass es sehr gleich ist.
Mhm.
Aber wenn du meinen Vater fragst, ob er in meiner Kindheit viel für mich getan hat, würde er sagen, ja 100%.
Ja.
Und es ist nicht mal böse gemeint. Ich kenne ja meinen Vater, der meint das ja nicht böse, aber der hat das nicht gesehen, wie viel meine Mutter im Hintergrund organisiert hat.
Ja, es ist immer so das klassische Beispiel, frag mal irgendeinen Dad, ob er weiß, welche Kleidergröße sein Kind hat. Ich glaube, der Andi wüsste es sogar. Irgendwann haben wir das mal in einem Podcast gemeinsam gehört.
Mhm.
Und er war so, 24, oder? Also bei den Schuhen. Und ich so, ja, stimmt sogar. Mhm. Aber auch das hat durchaus ein bisschen Arbeit gekostet. Von meiner Seite einfach zu sagen, du kannst nicht jetzt so in der Arbeit verschwinden. Ich bin daheim am Untergehen. Ich kann nimmer. Ich habe auch immer einen finanziellen Beitrag geleistet zu unserem Leben. Ich kann das nicht alles alleine machen. Und irgendwie, ich muss schon sagen, da hat die Karenz, also ich rede jetzt vom ersten Babyjahr, da hat die Karenz, die er dann im Sommer angetreten hat, wie die Bohne auf die Welt gekommen ist, sehr viel bewirkt. Sehr, sehr viel.
Ja.
Diese, er war 4 Monate oder 5 Monate, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Und er
war in der Mitte,
sehr,
oder?
Ja, er war nicht ganz 6 Monate.
Aber er war in der Mitte von eurer...
Achso, ja, wir haben, er ist, die Bohne war...
Sag kurz das Splitting, weil ich glaube, das ist für viele
Bohne,
auch spannend.
Ja, das würde ich aber echt nicht empfehlen. Die Bohne war 5 Monate. Die Bohne war 5 Monate alt und ist der Andi in Karenz. Ja. Also in der Zeit war ich in Karenz, dann ist der Andi in Karenz gegangen, dann bin ich wieder und wir haben halt jedes Mal wieder das Kinderbetreuungsgeld beantragen müssen und es war echt sehr nervig, weil es ein sehr krasser bürokratischer Aufwand war. Du weißt das.
Ja.
Würde ich nicht empfehlen, das so zu machen. Ich würde zuerst Person A, dann Person B machen.
Ja, aber wir machen es so.
Das ist wahrscheinlich schlauer und angenehmer auf jeden Fall.
Auch alle, die ich kenne, die von deinem Splitting gehört haben, die es nicht, also die es gemacht haben, anders halt mit A, B, haben gesagt, sie glauben, sie haben die weisere Wahl getroffen.
Bestimmt.
Es ist was, du hast ja den vollen Hustle auch. Du bist mal raus aus der Arbeit, mal wieder rein.
Ja.
Ist auch nicht.
Na, und es war insofern von meinem Arbeitgeber her angenehm, weil in der Sommerphase, in der der Andi in Karenz war, haben wir sehr viele Urlaubszeiten gehabt.
Ja, das
heißt,
war gut.
Für mich war auch der Einstieg softer, weil es einfach nicht so knallhart war.
Ja.
Und ich habe einfach sehr viel abfangen können, auch von den Kollegen und Kolleginnen, die nicht in der Arbeit waren. Außerdem haben wir Podcast-Projekte gehabt, die sehr gut waren zu der Zeit und sehr wichtig waren und die wollte es auch machen. Aber es hat sehr viel in der Art und Weise verändert, wie er Aufgaben wahrnimmt, wie er Verantwortung wahrnimmt. Und ich glaube, diese Zeit ist für Väter kein Accessoire, sondern ich finde, es ist eine Verpflichtung, sie in der Zeit, ja, um sein Kind kümmern zu müssen. Und ich finde, dieses eine Papa-Monat eine Frechheit. Und ich finde, diese mit der Forderung, mit der viele Arbeitgeber kommen, nimm da heute ein bisschen Urlaub nach der Geburt, eine Frechheit, weil es ist kein Urlaub. Und ich glaube, wenn wir irgendwie wollen, dass wir alle in Würde alt werden und dass uns würdig jemand im Alter begleitet, wir kommen dem nicht aus, dass wir uns umeinander als Gesellschaft kümmern müssen und dass das erstens mal von der Wirtschaft nicht nur akzeptiert, sondern auch gefördert wird, dass man die Menschen, die Care-Arbeit leisten, in welcher Art auch immer, unterstützt, dass man muss gar nicht nur monetär sein. Ich finde die Idee mit Essensgutscheine, Einkaufsgutscheine sehr, sehr gut, könnte man alles staatlich sehr gut stützen, dass man das einfach mal angeht. Weil ich glaube, aktuell wird die Gesellschaft ausgepresst und es wird geschaut, wie viel geht denn nur. Und das geht alles auf Kosten der Frauen, alles. Mhm. Und auch die Idee, immer zu sagen, ihr könnt eh beide als Eltern, als Jungeltern gleich wieder arbeiten gehen, ihr habt es doch sicher die Oma, die schaut. Und ich denke mal, wie kommt jetzt eigentlich die alte Frau auch wieder dazu, im Alter, wahrscheinlich, wo sie eh schon sehr viel Care-Arbeit geleistet hat in ihrem Leben, im hohen Alter wieder zur Care-Arbeit zu verpflichten.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, erstens, meine Eltern leben nicht einmal in Österreich.
Eben, bei uns ist es auch so.
Und meine Eltern sind noch in einem Alter, wo sie auch nicht mehr diese Arbeit leisten können.
Voll.
Meine Eltern sind ja aufgrund meines Alters, und ich bin ja doch schon 36, sind ja auch dementsprechend älter. Die können gar nicht vielleicht ein Kleinkind mehr in der Form betreuen. Und das Glück ist von meinem Partner, die Eltern sind sehr viel jünger, aber nichtsdestotrotz, die leben auch in einem anderen Bundesland, was sehr weit weg ist. Es ist Tirol, das ist einfach am anderen Ende von Österreich im Vergleich zu Wien. Und auch die sind noch erwerbstätig. Ich kenne genug Freundinnen von mir, die gar keine Großeltern haben. Gar niemanden mehr. Kann sich nicht darauf verlassen.
Nein, kann man nicht. Und das ist auch oft was, finde ich, auf das die Politik und gerade irgendwie gewisse Parteien, die sehr konservativ in Österreich sind, sehr gerne rausreden. So die Familie und die Familie kümmert sich ums Kind. Selbst wenn es die Großeltern gibt, die erstens mal noch fit genug sind und zweitens einmal nicht in der Erwerbstätigkeit stehen, Selbst wenn die irgendwie verfügbar wären, heißt es nicht, dass sie verfügbar sein wollen. Also dieser Generationenvertrag funktioniert von vorne bis hinten nicht mehr. Also mir macht das Thema wirklich rasend. Man erwartet irgendwie, dass die Pensionen ständig angehoben werden und inflationsangepasst etc. Und auf der anderen Seite werden da irgendwie nur ständig nur weitere Steine in den Weg gelegt als Familie, dass du zu einem Einkommen kommst, mit dem du leben kannst. Also ich frage mich wirklich, um was geht's denn gerade? Geht's darum, dass man einfach nur Wählergruppen befriedigt und die happy macht? Weil das erreichen sie eh ganz gut. Aber was sie nicht erreichen, ist das, ein Umfeld zu schaffen, in der Frauen und auch Männer, überhaupt junge Menschen, irgendwie halbwegs dazu motiviert werden, eine Familie zu gründen, weil sie sehen, hey, es ist nicht das Ende der Welt, wenn ihr ein Kind kriegt. Weil aktuell ist das Bild, das die Familienpolitik, ich bin mir sicher nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland zeichnet, ein dystopisches, desaströses Familienbild. Es heißt, das ist das Ende der Welt, du kriegst ein Kind, fuck, dein Leben ist vorbei.
Und jetzt kommt ein bisschen Werbung.
Leonie, du hast ja mal erzählt, dass du schon seit einigen Jahren keine klassischen Pornos mehr schaust.
Ja, genau. Denn ich finde, ich will jetzt nicht so ein Bashing betreiben, aber es ist einfach für mich so, dass es meistens aus der männlichen Lustperspektive gefilmt ist und das holt mich einfach nicht ab. Es ist mir auch, um ehrlich zu sein, von den Bildern teilweise ein bisschen too much. Und ich bin schon picky, welche Personen da zu sehen sind und ich kann mich da einfach nicht so fallen lassen. Für mich ist es einfach cooler, Audioformate zu hören, weil ich dann einfach... Ich kann mich besser in diese Situation reinspüren. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich da nicht so geprägt bin von irgendwelchen Bildern, sondern einfach wirklich mich auf meine Lust konzentriere. Und deswegen nutze ich ja schon seit einigen Jahren, wie vielleicht einige Lauschis auch wissen,
Fantasy.
Weil ich da einfach sozusagen Fantasy einschalte und persönlich abschalte.
Das verstehe ich total. Fantasy hat ja übrigens 1700 erotische Audios im Programm. Stories, echte Sounds, geführte Masturbationen, alles von Frauen für Frauen und das Ganze ist noch dazu body neutral. Also ich glaube, da ist wirklich für jede und jeden was dabei.
Ja, ich persönlich mag ja die Stories am liebsten, aber ich habe auch einige Freundinnen von mir, die sagen, sie lieben die Affirmationen. Die sind in der Kategorie Soul zu finden, weil sie einfach durch verschiedenste Lebensumstände einfach ein bisschen die Connection zu ihrer Sexualität verloren haben und sie so wiedergefunden haben.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Vor allem, wenn man die eigene Sexualität und Lust wieder so ein bisschen entdecken will, kann es sicher richtig gut tun.
Aber das Beste, ihr könnt einen ganzen Monat lang sogar kostenlos
Fantasy
hören. Und mit unserem Code Couchgeflüster spart ihr sogar noch 25 Euro auf das Jahresabo.
Dazu müsst ihr einfach auf fantasy.de gehen. Ich buchstabiere es kurz. fantasy.de. Und keine Sorge, wenn es nichts für euch ist, bekommt ihr 2 Tage vor Ablauf der Testphase eine Erinnerung, könnt ganz einfach kündigen.
Es klingt einfach so toll. Für alle, die das noch nicht kennen, hört es auf jeden Fall rein. Denn ich sag's ganz ehrlich, wenn man es einmal probiert hat, tja, dann wollt ihr einfach nicht mehr zurück.
Fantasy.
Hör auf deine Lust.
Und weitere Infos findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Ja, das Bild wird sehr stark gezeichnet, aber ich muss dir auch sagen, wenn du dir anschaust, wie Jugendliche behandelt werden in diesem Land, das ist ja das Gleiche.
Ja.
Welche Möglichkeiten hat ein junger Mensch heutzutage was gibt's für Freizeitangebote, die kostengünstig sind? Geh einmal ins Kino, das kostet sau viel Geld. Es kostet, also ich habe mir letztens mal angeschaut, so was so Freizeitaktivitäten für junge Menschen kostet. Das ist horrend. Na klar, es gibt Vereine, es gibt Förderungen etc., aber da muss man sich auch mal erst durchgekämpft haben, bis man dort ist. Und in Wahrheit, wenn du als junger Mensch, zum Beispiel im urbanen Raum, das Einzige, was kostenfrei noch ist, ist das im Park sitzen und sogar da musst du fürs WC mindestens jedes Mal 50 Cent zahlen. Und dann nicht einmal 50 Cent mehr, weil so das letzte Mal, wie ich war, war es schon 1,70 Euro. Wo ich mir auch denke, dann sitzt du mal 3 Stunden, mit meiner Blase aktuell gehst du eh sowieso öfter, dann hast du schon mal auf jeden Fall trotzdem 3 Euro ausgegeben. Für einen jungen Menschen ist denn 3 Euro trotzdem viel.
Ja.
Also ich finde halt, die Räume werden ja auch nicht mehr gegeben. Und wenn du schon so aufwächst, überlegst du dir vielleicht auch zweimal, ob du dann weiterhin Kinder möchtest.
Ja, und ich glaube, diese Entscheidung, eben weil du das auch sagst, ich glaube, die Entscheidung, die fällen viele schon sehr früh.
Ja.
Also ich glaube, diese Entscheidung, ich möchte eigentlich kein
Meinung,
Kind, ist nicht irgendwie eine, die dann mit, oh, jetzt werde ich 30, jetzt überlege ich es mal kurz. Na, ich glaube, man sieht das schon sehr früh, man sieht diese Abgekämpftheit erstens mal der eigenen Eltern.
Ja.
Man sieht dieses Ausgebranntsein, man sieht dieses... Alles kostet, alles wird teurer, es geht sie immer weniger aus.
Ja.
Und die Verzweiflung, die viele Familien leider echt jeden Tag beschäftigt, wenn die neue Mieterhöhung ins Haus trudelt. Und dann denke ich mir wundert es nicht, dass sich viele Menschen dagegen entscheiden.
Ich glaube, diese Entscheidung wird sehr früh getroffen.
Ja.
Ja.
Ich glaube auch.
Ah, aber lasst uns wissen, was ihr darüber denkt. Gerne als Kommentar oder schreibt uns auf
couchgeflüster.vienna.
Und wir hören uns. Bis dahin. Bussi. Baba.